Und nun zum Sport.
Die Bayern, ja, die Bayern, wohin soll das in dieser Saison noch führen? Jetzt haben sie schon wieder verloren, diesmal mit 2:3 in Heidenheim. Und mit dieser erneuten Pleite im Gepäck geht es nun nach London zum FC Arsenal. Champions League Viertelfinale, Hinspiel beim Tabellenführer der Premier League. Oje, möchte man sagen, wenn man die Formkurve der Münchner aktuell betrachtet. Die Meisterschaft ist quasi abgehakt, die Lage ist brisant, die Stimmung bei den Bayern auf einem Tiefpunkt und ja, der Gegner ist richtig gut drauf. Das ist die Ausgangslage vor den beiden Duellen mit den Gunners und natürlich gibt es darüber vieles zu sagen. Deshalb herzlich willkommen bei Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich begrüße neben allen Zuhörerinnen und Zuhörern die FC Bayern-Auskenner Christoph Knehr und Sebastian Fischer. Hallo.
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 Christoph, eine Frage, die mich mit vollem Ernst aus dem Freundeskreis erreicht, ist, wie viele Dinger kriegen die Bayern in London?
Na gut, da musstest du, wahrscheinlich wäre meine erste Antwort, dass du da mal über deinen Freundeskreis nachdenken musst. ich versuche mal ernst, nachdem bei Arsenal ja nicht der fürchterliche Tim Kleindienst mitspielt wie in Heidenheim, der die Bayern besiegt hat, werden es wahrscheinlich dann nicht so viele Tore werden. Aber das war jetzt auch nicht ernst. Also ich glaube, die Grundfrage ist eine Frage, die man vorab schwer beantworten kann. Ich glaube, die Frage wird sein, gelingt es den Bayern, sind sie noch gut und intakt genug, um sich sozusagen klarzumachen, dass das jetzt der andere Wettbewerb ist. Also der, den sie noch haben, der ihnen noch übrig geblieben ist. Das ist ja so ein bisschen das, was man gerade als Muster sehen kann. Es fällt ihnen verständlicherweise schwer, sich in der Liga zu motivieren, weil sie 10, dann 13, dann jetzt 16 Punkte Rückstand haben. Da ist dann die Körperspannung einfach ein bisschen weniger und da rennt man dann einen Schritt weniger. Und das ist eben das, was auch in Heidenheim am Wochenende zu sehen war. Ich glaube halt, dass das ist die Gefahr für Bayern, deswegen kriegen sie vielleicht doch das ein oder andere Tor. Ich glaube, dass halt eine Sportlerpsyche so nicht funktioniert. Also der Trainer und die Verantwortlichen haben ja versucht, den Bayern-Spielern zu sagen, ihr müsst die Bundesliga jetzt nutzen, um euch für die Champions League einzuspielen. Wir haben da noch ein ganz, ganz großes Spiel. Wir brauchen Selbstbewusstsein und Automatismen für die Champions League. Aber ich glaube, dass die Sportler einfach ihre Psyche nicht überlisten können. Wenn die auf dem Platz in der Bundesliga in Heidenheim dann stehen und es ist trocken, der Platz ist trocken und es ist heiß und der Gegner ist wieder borstig, dann hat man den Gedanken nicht, wir müssen uns jetzt warm spielen für Arsenal. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist das Spiel in Heidenheim auch so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und die spannende Frage wird sein, ob der Turn ihnen nochmal gelingt, ob es ihnen nochmal gelingt, sich zu straffen mental. Vor 4 Wochen hätte man gesagt, das klappt. Das hat ja dann in Rom tatsächlich gegen Lazio in der Champions League auch geklappt. Inzwischen hat man das Gefühl, die Bayern sind in den letzten 4 Wochen nochmal kleiner geworden und nochmal ein bisschen psychisch ramponierter geworden und nochmal genervter geworden. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob dieser Move jetzt einfach nochmal so klappt. Glaube aber, dass sie sich so zusammenreißen und so viel Grundqualität haben, dass sie nicht viele Dinger kriegen in London. Also ich glaube, dass das Spiel nach dem Hinspiel nicht entschieden ist. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich mal auf so ein 2-1 oder so für Arsenal tippen.
Den Spieler Kleindienst hast du angesprochen. Du warst ja in Heidenheim und da Zeuge dieses bemerkenswerten Untergangs in der zweiten Halbzeit. In welchem Zustand hast du denn diese Mannschaft dort erlebt?
Ja, das knüpft an das an, was ich gerade gesagt habe. Sie haben sich, also ist jetzt nicht so, dass man den Bayern vorwerfen kann, die schenken jetzt ab oder die sind nicht mehr gelaufen. Das würde der Wahrheit tatsächlich zuwiderlaufen. Die haben eine erste Hälfte gespielt, die, wenn man die Vorgeschichte des letzten Jahres nicht kennen würde, die man für normal halten würde. So haben Bayern-Mannschaften schon vor 20 Jahren auswärts beim Außenseiter gespielt. Das war jetzt nichts Großes, das war jetzt nichts für den Highlight-Zusammenschnitt, aber es war, sagen wir mal, professionell. Man könnte es, wenn man wohlwollend ist, auch souverän nennen. Sie haben die beiden Tore zu entscheidenden Zeitpunkten gesetzt. Und so hat Bayern das oft gemacht. Bloß, was halt dann passiert ist, ist das, was Thomas Tuchel immer in bewährter Manier inzwischen ratlos macht. Die Mannschaft klappt dann zusammen. Die Mannschaft wird weggeweht und es braucht aber dafür nicht mal Wind, um weggeweht zu werden. Also es passiert auf dem Feld eigentlich gar nichts. Also es gibt, also wenn man sagen würde, Heidenheim schießt sofort ein Gegentor und dann fangen die Bayern an zu wackeln, dann wäre das ein Muster, das man zumindest nachvollziehen kann. Aber die fangen einfach so an, zusammenzuklappen. Und dann erst kommen die Gegentore. So war das tatsächlich in Heidenheim. Man hatte das Gefühl, mit Beginn der zweiten Halbzeit waren die Bayern irgendwie nicht mehr da. und die beiden schnellen Heidenheimer Tore waren dann nur eine Folge aus dem bayerischen Zusammenklappen. Und das ist das, was man überhaupt nicht verstehen kann. Das ist das, was darauf hindeutet, dass da ganz schwerwiegende Dinge in dieser Mannschaft nicht mehr funktionieren, emotional, atmosphärisch. Denn fußballerisch müssten die natürlich gut genug sein, um ein 2-0 gegen Heidenheim über die Bühne zu bringen. Aber da ist offenkundig mehr zerstört und mehr kaputt gegangen in den letzten Jahren, muss man wahrscheinlich schon sagen. Da ist ja auch... Da muss man ja die Nationalmannschaft immer mitdenken. Auch davon sind die deutschen Spieler ja traumatisiert von den Turnieren, wenn es ernst wurde. Also ich glaube, dass da einfach zu viel passiert ist in diesen Spielerköpfen und Spielerpsychen. Und das wiederum ist dann doch keine so gute Nachricht fürs Arsenal-Spiel.
Ja, über all diese Dinge würde ich ja gerne sprechen. Sebastian, aber nochmal von dir eine Einschätzung. Du berichtest ja jetzt auch schon ein paar Jahre für uns über den FC Bayern. Hast du denn schon mal so eine bemitleidenswerte Bayern-Mannschaft erlebt, die also in einem solchen Zustand sich über mehrere Wochen befindet, also einen so schlechten Rekordmeister?
Ja, man könnte tatsächlich sagen, ich habe so ein bisschen den Untergang jetzt seit ein paar Jahren beobachtet, ohne dass ich lange Zeit gemerkt habe, so richtig, dass es ein Untergang ist. Also am Anfang, es gab ja schon jetzt ein paar zahlreiche dieser Spiele, wo man danach fassungslos war, dass das, was man da gesehen hat, der FC Bayern war, immer noch als überraschendste Niederlage diese 5 Gegentore im Pokal in Gladbach im Kopf unter Julian Nagelsmann. Was aber jetzt wirklich eklatant ist, ja, dass man das schon fast erwartet, wenn man Bayern guckt gerade und man sieht sie mit 2-0 in die Pause gehen, zumal in Heidenheim, die dafür bekannt sind, nicht aufzugeben, dass man sich überhaupt nicht sicher ist, dass die das ins Ziel bringen, weil es eben immer passieren kann, dass diese Mannschaft in sich zusammenfällt, wie Christoph schon gesagt hat. Und diesen Zustand hätte ich wirklich vor ein paar Jahren echt nicht für möglich gehalten bei diesen Bayern. Aber es hat sich jetzt immer weiter so verstärkt. Es kommen zahlreiche Sachen hinzu. Ne? Ich finde gerade ohne den beiden Spielern zu nahe zu treten, ist so diese Doppel-6 aus Konrad Leimer und Leon Goretzka, die weder mit noch gegen den Ball so richtig Spitzenklasse verkörpert, ist so ein bisschen symptomatisch dafür, dass man von dieser Bayern-Mannschaft gerade so viel dann auch nicht erwartet. Na, auf anderen Positionen, klar, sind sie immer noch Weltklasse, und über Jamal Musiala haben wir noch während der Länderspiele haben wir total von ihm geschwärmt, völlig zu Recht, und das kann man auch immer noch Woche für Woche tun, aber es sind halt andere Sachen, die gerade überwiegen und deshalb dieses Bild prägen vom FC Bayern als echter Mannschaft. Das haben ja auch die irgendwie fassungslosen Zitate von Max Eberl gezeigt, der irgendwie, man erkennt sie nicht wieder als Bayern-Mannschaft.
Ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist tatsächlich schon kurz davor, dass man eine Eilmeldung herstellen müsste, wenn die mal ein Spiel gewinnen, ne? Oder wenn die mal ein Spiel nicht aus der Hand geben. Das ist tatsächlich erwartbar geworden. Und das meinte ich damit, mit dem, was ich vorher sagte. Das ist in den letzten 4 Wochen, glaube ich, definitiv noch schlimmer geworden. Also da hatte man schon noch, diese Bochum-Niederlage war ja noch eine Sensation. Und diese Niederlage in Heidenheim war trotz der Pausenführung irgendwie schon was man so irgendwie so hingenommen hat. Stimmt, ja, klar, jetzt haben sie halt wieder verloren.
Jetzt hast du, Christoph, ja in deinem großen Text aus Heidenheim auch bei uns in der SZ darüber geschrieben, dass die sogenannte Kabine der Bayern offenbar nicht mehr funktionstüchtig ist. Kannst du nochmal erläutern, was bedeutet das genau? Und ich frage mich auch, warum tut diese gemeine Kabine das?
Na, also man muss, also die Kabine ist mir deswegen am Wochenende so aufgefallen, auch als Thema dieses Spiels, weil man halt diese beiden Kabinen so wunderbar gegeneinander schneiden konnte. Also in der Halbzeit ist ja offenbar in beiden Kabinen was passiert. Also der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt hat hinterher in seiner typisch, in seiner, sagen wir, originellen, direkten Art klar dargelegt, wie unzufrieden er mit seinen Heidenheimern war und dass es in seiner Kabine gerappelt habe. Und also die Mannschaft sehr klar daran erinnert hat, dass man sich von Bayern aus dem Stadion schießen lassen kann, aber man solle sich bitte schön wehren. Und wie gesagt, die Heidenheimer sind dann mit der ersten Sekunde an völlig anders aufgetreten. Das heißt, diese Banalbemerkung, ein Trainer erreicht seine Mannschaft, das hat da eben funktioniert. Also natürlich kann man sagen, warum brauchen die Heidenheimer schon, die kleinen Heidenheimer, eine Ansprache? Aber offenbar sind die halt auch schon inzwischen an einem Punkt, dass es eben nicht immer so läuft, wie gewünscht. Und die haben jetzt zum dritten Mal hintereinander eine Kabinenpredigt vom Trainer über sich ergehen lassen und haben dann, wie man im Fachdeutsch sagt, eine Reaktion gezeigt. Und bei Bayern ist genau das Gegenteil der Fall. Thomas Tuchel hat hinterher erzählt, das ist auch bestätigt worden, dass er in der Kabine, also in der Halbzeit bei der Führung von 2-0, ganz klar die Mannschaft darauf hingewiesen habe, was da jetzt kommt, dass da jetzt ein Heidenheimer Ansturm bevorsteht, weil die immer Comeback-Qualitäten haben. Er hat sogar offenbar die Taktik des Gegentrainers Schmidt vorausgesehen, indem er gesagt hat, die werden jetzt umstellen auf zwei Spitzen und auf eine Raute. All das ist exakt so eingetreten und trotzdem haben sie Bayern passieren lassen, als seien sie nicht darauf vorbereitet gewesen. Und das zeigt eben, dass es da zwischen Trainer und Mannschaft überhaupt nicht mehr funktioniert, dass da der eine nicht zuhört, was der andere sagt oder zuhört, aber es dann nicht hinkriegt. Und das ist sozusagen der Ist-Zustand. Aber wenn man sozusagen den Grund dafür, warum diese Kabine nicht mehr funktioniert, den Grund dafür herausfinden will, dann muss man, glaube ich, oder das, da bin ich mir sicher, dann muss man in die Zeit vor Thomas Tuchel zurückgehen. Diese Kabine mit diesen sehr anspruchsvollen Spielern, die sehr viel Geld verdienen, die das Gefühl haben, sie müssten den deutschen Fußball retten, die aber gleichzeitig ein bisschen traumatisiert sind durch mangelnde Erfolge seit 2020. Diese Kabine ist wahnsinnig anspruchsvoll und wahnsinnig schwierig. Und das war sie ja schon vor Tuchel. Auch Nagelsmann ist ja an dieser Kabine verzweifelt. Am Anfang auch beim DFB. Deswegen hat er ja jetzt so krass durchgegriffen und die Kabine umgestaltet. Das ist ja das aktuelle DFB-Erfolgserlebnis, dass Nagelsmann in die Kabine Worker, wie er das nennt, und hineingetan hat. Und Spieler, die ihre Rollen kennen und die auch mal es akzeptieren, nur in der zweiten Reihe zu stehen. Also die Kabine ist gerade das Problem des deutschen Spitzenfußballs. Das kann man so sagen. Und dann ist es natürlich besser, man ist Heidenheimer und in der Kabine, dann wird nicht so wahnsinnig viel von einem erwartet und dann hat man noch was zu gewinnen.
Fun Fact noch zum Trainer Frank Schmidt, der Heidenheimer, der hat die Bayern schon mal besiegt, habe ich gelesen irgendwo am Wochenende, nämlich mit Vestenbergs Kreuth, da war er als Spieler dabei offenbar. Kann man irgendwo nachlesen bei transfermarkt.de.
Das stimmt, das war eine der großen DFB-Pokalsensationen, da war er, glaube ich, mit auf dem Platz.
Genau. Ja. Also ein echter Bayern-Experte. Eine Rolle spielt da sicher auch Max Eberl. Er ist seit wenigen Wochen als Sportvorstand im Amt und lieferte in Heidenheim gleich reihenweise Sätze des akuten Notstandes, wenn man so will. Christoph, was hat er denn zum Beispiel gesagt und wie ist das zu interpretieren?
Ja, ich finde es schon sehr erstaunlich. Der Mann ist jetzt wirklich ganz kurz im Dienst und das ist ein sehr freundlicher Mensch eigentlich grundsätzlich. Und man merkt schon, dass ihn der FC Bayern auch schon eingeholt hat nach nur 5 Wochen. Da waren auch schon ein paar abgründige Sätze dabei. Also er hat zum Beispiel gesagt, Heidenheim hat gezeigt, wie Fußball geht. Das ist ein einfaches Spiel. 2 Tore, ein Ball, Moral, Laufbereitschaft und alles auf den Platz bringen. Das tun wir nicht. So. Und hat die Mannschaft für Arroganz mit Arroganz in Verbindung gebracht, hat mehrfach das Wort Scheißdreck fallen lassen. Also er wirkte total genervt auch schon. Und wenn man das interpretieren möchte, ich glaube, das ist zweierlei. A, ist es natürlich ein bisschen Taktik, das, was ein Sportvorstand in dieser Phase wahrscheinlich tun muss, dass man so schön mit Sinne schärfen und die Kabine nochmal zusammenbringen, einschwören aufs große Ziel, Arsenal. Also das macht halt einen Sportvorstand so, das gehört zum Handwerkszeug, dass er da sozusagen mit markigen Sätzen Aufmerksamkeit erregt. A, ich glaube aber B, dass er schon auch ein bisschen ernsthaft entsetzt ist, also dass er die Mannschaft für besser, die Kabine für funktionstüchtiger gehalten hat. Also man hat ihm schon angesehen, ich glaube, ich kenne ihn da gut genug, dass er da schon negativ überrascht ist. Und das könnte dann natürlich, das wird dann die spannende Frage des Sommers sein, neben der Trainerfrage, das könnte dann schon dazu führen, dass der Umbruch in der Mannschaft vielleicht größer ausfällt, als er das geplant hatte. Also es gibt ja auch so einen Satz vom Wochenende, wo er gesagt hat, ich glaube schon, dass im Kader einiges geändert werden muss. Also ich glaube, das ist was die Bayern gerade umtreibt.
Er hat ja auch noch darauf hingewiesen, dass die Bayern noch gar nicht für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert sind. Sebastian, kann man sich das überhaupt ernsthaft ausmalen, dass die Bayern am Ende Fünfter werden?
Nein, das kann man sich nicht ausmalen. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Und das erwartet bei allem Frust auch Max Eberl nicht ernsthaft. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen der letzte Versuch, ein bisschen dem Letzten irgendwie so nochmal bewusst zu machen, dass es ernst ist. Und vielleicht ist es auch ein bisschen der Versuch, seine Wutreden mit etwas Humor zu würzen. Also da geht wirklich noch, muss man sagen, also vielleicht werde ich hier Lügen gestraft, aber da gehe ich wirklich absolut nicht von aus. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie noch so weit abrutschen. Aber um nochmal da anzuknüpfen, was Christoph sagt, natürlich, das ist auch eine zu steile These, dass es noch fast wichtiger ist als die Trainerfrage, dass im Kader was passiert, das ist es nicht. Und das hängt natürlich auch miteinander zusammen. Aber es ist auf gar keinen Fall eben nur damit getan, den nächsten Trainer zu holen, dann wird es wieder nicht den Ansprüchen gerecht, die der Verein nun mal an sich selbst hat. Also diese Mannschaft ist tatsächlich zu einem kuriosen Gebilde geworden, wo immer an einzelnen Stellen nachgebessert worden ist in dem Glauben, wir haben ja eine Achse und wir haben die besten Spieler, die wir haben können mit langen Verträgen hier. Aber das muss sicherlich spätestens in diesem Sommer jetzt nochmal grundsätzlich hinterfragt werden. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das geschieht.
Und welche Rolle spielt bei diesem Zusammenbruch der Trainer Thomas Tuchel, Christoph? Er wirkt ja einigermaßen genervt und schlecht gelaunt, was man ja auch verstehen kann, wenn man so viele Spiele verliert. Aber zieht er das Team damit nicht noch zusätzlich runter?
Also ich glaube, bei Tuchel, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man öffentlich das eine und auch das andere sagen kann. Also es gibt ja da draußen in der großen, weiten Welt massive Tuchel-Kritiker und es gibt auch Tuchel-Sympathisanten. Und beide haben natürlich auf irgendeine Art und Weise recht, weil er natürlich, ich versuche es mal so in zwei Sätzen zusammenzufassen. Also Satz 1 wäre in diesem Zusammenhang, ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass alle Probleme, die der FC Bayern im Moment gerade hat und die jetzt gerade richtig aufbrechen, dass all diese Probleme schon bestanden haben, bevor Thomas Tuchel Bayern-Trainer geworden ist. Jedes einzelne Problem gibt es länger und für keines davon ist Thomas Tuchel ursächlich verantwortlich. So, und jetzt kommt Satz 2. Natürlich hat Thomas Tuchel die Probleme nicht gelöst und er hat sie durch seine Art, durch sein Naturell, durch seine Ehrlichkeit auch vergrößert. Auch das ist natürlich ein Teil der Wahrheit. Natürlich hat Tuchel mit seiner Ehrlichkeit, mit seinen Analysen, mit seiner schonungslosen Härte gelegentlich in der Ansprache. Natürlich hat er die Spieler dann noch weiter runtergezogen. Natürlich hat er nicht dazu beigetragen, dass da gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden konnte, dass da eine Beziehung zueinander entstanden ist. Das muss man dem Trainer natürlich vorwerfen. Aber man dürfte jetzt, wenn man Henne und Ei sucht, darf man nicht so tun, als hätte der Trainer Tuchel den FC Bayern abgewirtschaftet. Also das wäre dann wirklich viel zu weit gegriffen. Denn wie gesagt, wir haben über die Kabine gesprochen, die es schon lange gibt. Wir haben über den, Sebastian hat gerade schon die Kaderentwicklung angedeutet, dass also anerkannte Achsenspieler wie Alaba, wie Thiago, dass man die hat gehen lassen und im Grunde durch nichts ersetzt hat, außer durch neue Spieler, die für viel, viel Geld kamen, viel weniger Commitment zum Verein mitgebracht haben, durch Riesengehälter die Kabine durcheinander gebracht haben, weil alle anderen das Gehalt dann auch haben wollten. Also das sind einfach schleichende Prozesse seit Jahren im Gange, für die Tuchel nichts kann. Aber natürlich hätte man von so einem Top-Trainer wahrscheinlich erwartet, dass er dann einfach sagt, okay, ich balle jetzt mal die Faust in der Tasche. Und jetzt arbeiten wir mal gemeinsam und versuchen, das Beste rauszuholen. Und das hat er natürlich nicht gemacht. Das entspricht offenbar nicht seinem Naturell.
Im Verein will man ihn jetzt auf jeden Fall offenbar die Spiele gegen Arsenal noch coachen lassen, wenn es nicht komplett schief geht und irgendwie 7-0 für die Engländer. Aber Sebastian, hältst du das grundsätzlich für die richtige Entscheidung oder bräuchte es nicht gerade jetzt nochmal einen letzten frischen Impuls? Und wenn überhaupt, wer kann sowas machen? Also könnte dann ein Miro Klose da einspringen? Kann man sich sowas vorstellen?
Also ich fand das eigentlich, als sie das bekannt gegeben haben, sich im Sommer von Thomas Tuchel zu trennen, aber es eben noch nicht direkt zu vollziehen, fand ich das irgendwie sehr sinnvoll. Ich fand zwar die naheliegendste Option, das so zu machen. Deswegen wäre es jetzt ein bisschen billig, das im Nachhinein zu kritisieren. Klar, es sieht jetzt irgendwie blöd aus und es kann natürlich wirklich jetzt noch, wenn es so ausweglos jetzt hier weitergeht und sie sich wirklich also gegenseitig weiter runterziehen, immer weiter, dann muss man vielleicht über sowas nachdenken, was du gerade angedeutet hast, so eine Lösung jetzt noch für ein paar Wochen. Eigentlich sinnvoll ist das für keinen Beteiligten eigentlich. Da kann eigentlich niemand so richtig was gewinnen. Und ich glaube, es wäre auch wirklich die absolute Notbremse, wenn jetzt wirklich das, was ich für unmöglich halte, nämlich diese Champions League Qualifikation in Gefahr gerät. Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben uns auch schon mal vor dem Lazio-Rom-Spiel nicht ganz in der Dramatik, aber so ähnlich unterhalten und auch gedacht, jetzt müssen sie sozusagen die Reißleine ziehen. Dann kam ein recht überzeugendes 3-0 und es war dann und plötzlich hat man auch die Dinge gesehen, die Thomas Tuchel wieder ganz gut gemacht hat, was er hinbekommen hat. Er hat offenbar aus großer Überzeugung Jo Kimmich als Rechtsverteidiger aufgestellt und auch Jo Kimmich hat es akzeptiert, hat, wie wir gesehen haben, Sondertrainingseinheiten auf einem Platz in München irgendwo geschoben und ist jetzt wirklich da sehr, sehr gut auf dieser Position. Auch noch jetzt zum Beispiel bei diesem sehr, sehr nüchternen Dortmund-Spiel war er sehr gut. Und das sind ja auch Tuchel-Entscheidungen, die er sozusagen jetzt in dieser nicht einfachen Situation getroffen hat und die irgendwie aufgehen. Ich glaube schon, dass sie diese Saison irgendwie natürlich nicht mehr erfolgreich. Ich glaube auch nicht an jetzt wirklich eine super erfolgreiche Champions League, super erfolgreichen Champions League Run jetzt irgendwie noch, der irgendwie aus dem Nichts kommen würde. Aber ich glaube, sie kriegen es irgendwie noch mit Platz 2 und vielleicht 2 seriösen Spielen gegen Arsenal, wo auch immer die hinführen, kriegen sie es hin jetzt unter Tuchel. Das wäre meine Prognose. Aber vielleicht bin ich da auch viel zu gutmütig. Aber ich kann mir das Gegenteil irgendwie gerade beim besten Willen immer noch nicht vorstellen.
Es kann natürlich auch sein, dass Thomas Tuchel am Ende, was die Bayern jetzt sicherlich noch nicht so sehen wollen, am Ende den Bayern vielleicht sogar genutzt haben wird, weil er quasi wie ein Unternehmensberater von außen oder wie ein Gutachter plötzlich die Kaderschwachstellen einfach mal benannt hat. Vielleicht hat Bayern auch viel zu lange mit diesen, ich sag's mal, Lebenslügen gelebt, dass diese Achse, die neue, funktioniert und dass das eine tolle Atmosphäre in der Kabine ist und so. Vielleicht hat es einfach mal den Blick dieses England-Experten Tuchel einfach mal gebraucht. Ich bin der Meinung, dass Tuchel weiterhin ein ausgezeichneter Trainer ist. Seine Vita gibt das ja her. B, bin ich immer noch der Meinung, dass das anders hätte natürlich moderieren und angehen und akzeptieren müssen. Also da ist beides wahr. Aber es kann schon sein, dass er den Bayern im Moment gerade als Buhmann fast nutzt. Ne? Also dass alle sagen, oh, der Tuchel redet alles runter. In Wahrheit hat der Tuchel den Bayern aber möglicherweise eine Kaderanalyse vorgelegt und ihnen sozusagen, ob gewollt oder ungewollt, aber jedenfalls gezeigt, mit wem es möglicherweise weitergehen kann und mit wem es möglicherweise nicht weitergehen kann. Nur die Wahrheit ist halt dann, dass die Bayern es ihm dann nicht zutrauen zu sagen, okay, wir hören jetzt auf deinen Rat, bauen die Mannschaft nach deinem Rat um und du darfst dann in der neuen Saison auch trainieren. Das wird er halt nicht mehr erleben, dafür hat er sich sozusagen in dieser schwierigen Phase intern halt zu angreifbar gemacht durch seine Art. Aber ich glaube, dass vieles an seinen Analysen in die Analyse von Max Eberl einfließen wird. Da bin ich mir sogar sehr sicher.
Da haben wir viel über Thomas Tuchel und die Bayern gehört. Vielleicht noch ein Wort zu Arsenal, dem Gegner in diesen beiden Spielen. Sebastian, ohne jetzt zu tief in diese Mannschaft einzusteigen, aber man erinnert sich so immer, Arsenal, Europas samtpfötigste Elf vielleicht. Ja, die haben immer schön gespielt, auch ich erinnere mich an Mesut Özil und diese Jahre. Aber sie haben wenig gewonnen international. Und heute stellen sie sich da unter Trainer Arteta auch mal genüsslich hinten rein, wie gegen Man City kürzlich 0-0. Was hältst du von dieser Elf?
Ja, sehr viel. Man kann das Höchste von ihnen erwarten in dieser Saison, eben auch, weil sie das tun, was du gerade angedeutet hast, weil sie jetzt inzwischen auch sehr, sehr gut verteidigen. Das war auch jetzt nicht unbedingt das Charakteristische der Mannschaft, so wie ich das jetzt aus der Ferne beurteilen kann. Ich will mich jetzt auch hier nicht als Premier League-Experten aufspielen, aber das war nicht die große Stärke von Arsenal, dieses Verteidigen. Die waren schon eher so eine Arteta, sehr geprägt von Guardiola, sehr geprägt vom Ballbesitz, von diesem spektakulären Offensivspiel und einem gewissen Risiko und so. Und jetzt, ich meine, es wäre jetzt so vor allem in der Rückrunde, es gab da auch eine Art Trainingslager, was da eine große Rolle gespielt zu haben scheint, in der Mannschaft und in der Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer vielleicht auch. Also die verteidigen jetzt sehr gut, das ist eigentlich das Wichtigste, was man jetzt sagen kann. Und sind sehr gut in Form, können in der Premier League, können den Titel nach Ewigkeiten wieder gewinnen. Also sind quasi echt von der Entwicklung her genau das Gegenteil des FC Bayern. Und deshalb erwarte ich, dass es gab ja nach dem Los, gerade aus England gab es dann die Boulevard-Texte gleich irgendwie Riesenkatastrophenlos für Arsenal und so wegen der Champions League-Geschichte dieses Duells, was die Bayern meistens gewonnen haben in jüngerer Vergangenheit. Aber ich sehe da schon Arsenal sehr, sehr stark im Vorteil. Die sind im Lauf, die haben genau diese neue Qualität jetzt in ihrer Mannschaft entdeckt, konsequent zu verteidigen, auf ein Ergebnis zu spielen und haben trotzdem eine unglaubliche Power nach vorne. Das Einzige, woran es ein bisschen krankt, das ist auch schon eine ältere Geschichte dieser Saison bei Arsenal, dass sie eben keine klassische Neun haben, aber das Gegenargument ist, dass Kai Havertz eben auch als sogenannte falsche Neun da sehr gut funktioniert in den vergangenen Wochen, sehr torgefährlich ist und Spieler wie Saka, auch der Außenverteidiger White, der eine sehr prominente Rolle einnimmt im Spiel, vielleicht ganz ähnlich, auch unterschiedlicher Typ sicherlich, aber ähnlich irgendwie präsent wie Kimmich tatsächlich auf der Position. Also eine sehr, 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 sehr starke Mannschaft. Und nicht zu vergessen, sie haben natürlich den Spieler, den sich Thomas Tuchel so sehr gewünscht hätte im vergangenen Sommer in München, den haben sie in ihren Reihen, nämlich Declan Rice als als Absicherung im Mittelfeld. Also das ist ich sehe sie relativ klar, auch keine zu steile These jetzt in der Favoritenrolle da.
Und was kann man dagegen tun, Christoph, mit den Eindrücken aus Heidenheim? Also wie würde Thomas Tuchel seine Elf für diese zwei Spiele zumindest so stabil hinkriegen, dass sie eine Chance hätte? Also kann dieser Trainer das überhaupt auf so einen kurzen Glücksmoment hincoachen?
Ja, können tut dieser Trainer das natürlich. Die Frage ist halt, wie sehr sich Mannschaft und Trainer gegenseitig noch helfen wollen, wie sehr sie sich noch zuhören wollen. Aber ich würde davon abgesehen einfach mal grundsätzlich eigentlich erwarten wollen, dass da genügend, ich entschuldige mich für dieses Nagelsmann-Adjektiv, dass da genügend intrinsische Motivation in dieser Mannschaft drin steckt. Selbst wenn Trainer und Mannschaft nicht mehr ganz eng beieinander sind, und das sind sie natürlich nicht, das ist ja kein Geheimnis mehr, selbst dann müsste man doch eigentlich erwarten von diesem FC Bayern, dass die das jetzt alle auf eigene Rechnung zumindest tun. Von denen will doch jeder Spieler, jeder will doch von denen eine Runde weiterkommen. Thomas Tuchel will eine Runde weiterkommen. Die Spieler haben eine Europameisterschaft für ihre unterschiedlichen Länder vor sich. Also da wird niemand irgendwas abschenken, da werden alle was gemeinsam versuchen, das glaube ich schon. Und Tuchel wird dann versuchen, wahrscheinlich es über eine stabile Abwehr oder über ein stabiles Zentrum, mit dem er ja nicht zufrieden ist, aber er wird versuchen, ein stabiles Zentrum zu bauen und dann mit den Flügelspielern, sofern sie ihm zur Verfügung stehen, irgendwie und mit Musiala irgendwie Harry Kane ins Spiel zu bekommen. Der wird mit Sicherheit, Thomas Tuchel ist draußen in der Welt in seinen Stationen ein Pragmatiker geworden. Ich bin mir sehr sicher, dass der da jetzt nicht eine Idee wie ein verrückter Professor entwickeln wird. Da ist die Lage auch sowieso nicht mehr dafür entwickelt, dass sie das Trainermannschaft sind da nicht mehr, sagen wir mal, eng genug beieinander, um da gemeinsam was auszutüfteln. Aber wir versuchen das pragmatisch durchzucoachen, die richtigen Ansätze der Mannschaft mitzugeben und dann ein bisschen auch darauf zu vertrauen, dass die Mannschaft jetzt einfach auch ein bisschen für sich selbst gewinnen will.
Ich würde daran anschließend ein bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, dass er sich auf jeden Fall was Neues ausdenken wird, vielleicht auch was irgendwie, womit wir jetzt noch nicht rechnen. Es ist auch so, dass vielleicht waren das irgendwie politisch motivierte Aussagen, aber ich habe jetzt immer es so wahrgenommen, selbst auch von Jo Kimmich und von solchen Spielern, die jetzt nicht als die riesen Tuchel-Fans gelten, dass immer der Matchplan und auch die Herangehensweise von Thomas Tuchel durchaus gelobt worden ist von den Spielern. Es wurde immer gesagt, er hat uns sozusagen taktisch gut eingestellt auf den Gegner und einen guten Plan gehabt und eine gute Herangehensweise. Das glaube ich, dass er das auf jeden Fall kann und dass er das auch, dass er sich was bei aller Frustration, dass er eine gute Idee haben wird. Es ist die Frage, ob die sozusagen 90 Minuten hält, ob er dann eine gute zweite Idee hat noch. Und genau, ob die Mannschaft halt gerade in einem Zustand ist, das umzusetzen. Aber zum Beispiel, ich muss immer an dieses Stuttgart-Spiel denken, wo sie auch ein paar Verletzte hatten, wo man irgendwie und wo man dann total überrascht davon war, wie gut Bayern so eine Art Konterfußball, sage ich jetzt mal vereinfacht, dann gegen diese auch damals schon sehr, sehr starken Stuttgarter gespielt hat, sich ein bisschen neu erfunden hat für einen Abend und da eines der besten Spiele der Saison gemacht hat. Sowas traue ich ihnen durchaus schon zu. Es ist aber Arsenal halt auch so gut, dass es trotzdem nicht reichen kann.
Ja, nee, ich wollte damit auch nur sagen, dass es sozusagen nicht wie der frühe Guardiola, an dem er sich ja mal orientiert hat in seinen Anfängen, dass er jetzt eben nicht auf eine völlig wahnsinnige Idee kommt. Ja, dass er wird jetzt nicht Conny Leimer in den Sturm stellen oder was weiß ich was, oder irgendeinen, wie er das in Mainz mal gemacht hat, einen Sechser zum Auswärtsszene annennen oder so. Solche Ideen wird er nicht machen. Aber er wird natürlich eine Grundidee entwickeln, das ist klar. Die wird sich möglicherweise auch von einer anderen Idee unterscheiden, von der Vorwoche oder von der Vorvorwoche. Aber wie weit er dann damit durchdringt, das ist dann tatsächlich die spannende Frage. Und das hat dann, glaube ich, weniger mit Taktik zu tun, ob er dann damit durchdringt.
Dann noch ein ganz kurzer Ausblick. Letzte Frage. Sebastian, wir haben jetzt viel gehört über Max Eberl und über die Trainerlage beim FC Bayern. Sie suchen ja auch noch einen Trainer. Auch da wird viel spekuliert. Aber was ich mich gefragt habe, welche Fußballspieler braucht denn dieser Club in Zukunft? Wo kriegt man die Philipp Lahms, die Thiagos, die Riberys, die Manuel Neuers der Zukunft her? Also Leute mit Exzellenz und gleichzeitig mit dem Potenzial zu sehr hoher Identifikation.
Ja, gute große Frage hinten raus hier.
Max Eberl übernehmen Sie.
Ich glaube, also erstmal tatsächlich finde ich es eine sehr vernünftige Herangehensweise, die auch naheliegend ist von Max Eberl, dass er recht dass er deutlicher als in der Vergangenheit, sagen wir es mal so, deutlicher als in der Vergangenheit es beim FC Bayern war, sagt, dass er den neuen Trainer für die neuen Spieler braucht, also dass sie sich da sozusagen, dass es eine gemeinsame Idee vom Kader geben muss mit dem neuen Trainer, dass nicht der FC Bayern einem neuen Trainer da was hinlegt. Das glaube ich, das ist schon, halte ich für vernünftig. Und dann, wo sollen die Spieler herkommen? Klar, das ist ja irgendwie die gleiche Geschichte wie seit Jahren, dass die Bayern schon noch genug Kohle haben. Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn da gejammert wird. Die haben schon noch genug Kohle dafür, zwischendurch mal so einen Harry Kane zu kaufen. Also die können von überall herkommen, theoretisch, und sollen. Aber ja, das ist ja, das wird sich auch dann, denke ich, nicht ändern, dieses Ziel. Sollen immer mehr auch aus der Nische oder aus der eigenen Jugend kommen. Also es ist ja jetzt auch, also diese Karriere von Pavlovic in dieser Saison ist ja schon echt erstaunlich. Also vom Kaderauffüller, sage ich jetzt mal ketzerisch, zum, wie hat es Tuchel noch in der Winterpause gesagt, fast schon eine vollwertige Alternative ist, zu einem Spieler, der jetzt so fehlt, dass man denkt, um Gottes Willen, hoffentlich ist irgendwie der Pavlovic bald wieder gesund, damit diese Doppelsechs aus Pavlovic und Goretzka wieder spielen kann, um dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Struktur zu verleihen, wie es zwischendurch ja doch ganz gut aussah. Ne? Also der zeigt natürlich, dass die Spieler auch mal überraschend aus den eigenen Reihen kommen können. Es sind auch jetzt ein paar Spieler, die in der eigenen Jugend waren, gerade noch ausgeliehen oder mit Rückkaufoptionen ausgestattet, irgendwo in Europa unterwegs. Also da hat die haben eigentlich ganz gute Optionen für die Zukunft. Da muss niemandem irgendwie bange sein. Das ist immer noch der FC Bayern. Aber diese aktuelle Situation, die muss halt jetzt wirklich, die muss jetzt noch irgendwie gelöst werden mit Kompromissen. Und dann braucht es halt wirklich mal das Bekenntnis zu einem klaren Cut, der irgendwie seit Jahren ja auch so ein bisschen im Raum steht, aber halt nie, wie wir eben beschrieben haben, so richtig vollzogen wurde.
Tatsächlich, Jonas, wenn du fragst, wo die neuen Spieler herkommen sollen, das ist die eine Frage, die Max Eberl lösen wird und lösen muss. Aber die andere ist ja die, Max Eberl hat ja eine Formulierung, die er gerne verwendet. Die Formulierung heißt ja interne Transfers. Und damit meint er manchmal Vertragsverlängerungen oder neue Positionierungen in der Hierarchie. Und was ja sehr, sehr auffällig war, als er vorgestellt wurde beim FC Bayern, große Pressekonferenz in der Münchner Arena, da hat er ja ungefragt, die Frage war eine völlig andere gewesen, hat er ungefragt den Namen Mathis Tell in den Mund genommen und hat dann auch den Namen Musiala in den Mund genommen. Und ich glaube, dass das sein Versuch sein wird, interne Transfers, also er will sozusagen die jungen Spieler, die Zukunft, die jetzt schon da sind, die aber die Zukunft sein können, die sollen identifiziert und gestärkt werden. Und um die herum soll was gebaut werden und da sollen dann die Neuzugänge oben drauf kommen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass von den sogenannten Stars, Kimmich, Goretzka, Sané, Coman, wie immer die alle heißen werden, Gnabry, dass da sehr, sehr, sehr genau drauf geguckt wird, mit wem es weitergeht und von wem man sich vielleicht trennen muss. Und dass dann auch neue Spieler kommen, auch teure Spieler kommen. Aber die Basis sollen durchaus auch Spieler sein, die schon da sind und die gestärkt werden. Und welche jetzt eben gestärkt werden und welche nicht gestärkt werden, dafür sind die letzten Wochen durchaus noch relevant. Selbst wenn die Bayern in der Champions League jetzt rausfliegen sollten und es vermeintlich um nichts mehr geht, wird Eberl, glaube ich, diese Wochen nutzen, um mit Gesprächen und auch mit einem Blick aufs Spielfeld zu gucken, welcher Spieler sich für den FC Bayern lohnt, dass man ihm vielleicht den Vertrag verlängert und ihm vielleicht mehr Geld gibt und bei welchem Spieler, siehe Alphonso Davies, es sich vielleicht nicht lohnt, auf die teuren Forderungen einzugehen. Also ich glaube, dass ihm das Wort interne Transfer sehr, sehr wichtig ist, gerade weil er eine Atmosphäre, eine gesunde Kabinenhygiene herstellen will. Und ich glaube, dass da die letzten Worte noch nicht gesprochen sind. Das ist ein offener Prozess.
Also, die Bayern, ein offener Prozess, das haben wir gerne gehört, sind in der Krise und zwar knietief. Das ist wohl keine Übertreibung. Gegen Arsenal muss so ziemlich alles besser werden als zuletzt. Doch ob das der Mannschaft zuzutrauen ist, darf man bezweifeln. Am Dienstagabend also das Hinspiel in Nord-London, dann wissen wir bestimmt schon mehr. Und wenn doch ein Wunder geschieht, tja, in jedem Fall hören wir dann bestimmt auch wieder von Christoph und Sebastian. Ich danke euch beiden fürs Erklären und danke auch an unseren Produzenten Immanuel Petersen. Wir freuen uns über Feedback jeder Art unter podcast@sz.de. Und damit sage ich ciao, danke fürs Zuhören und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.